Sie sind unsere Seelentröster und halten immer zu uns, egal wie es uns gerade geht. Ich würde mal sagen, sie sind die treuesten Wegbegleiter, die man sich im Leben wünschen kann. Und jeder oder jede von euch, der oder die einen Hund zu Hause hat, wird mir in dieser Hinsicht sicherlich zu 100% zustimmen. Umso schlechter geht es uns Menschen, wenn es den geliebten Vierbeinern schlecht geht, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Oft sind es traumatische Erlebnisse, die unsere Hunde beschäftigen und ja, dann ist guter Rat manchmal teuer. Der muss aber gar nicht so teuer sein, wie man vielleicht denkt, denn es gibt eine Frau, die genau da ansetzt, wo wir mit unserem Latein am Ende sind. Susanne Feldermann ist Hundepsychologin und heute mein Gast im Podcast. Und weil ich selber mit 4 Jahren meinen ersten Hund hatte und seitdem ein riesen Hundefan bin, ja, auch heute habe ich einen Hund, ich habe Patenschaften für Hunde, also ich glaube, das spricht für sich, freue ich mich ganz besonders auf diese Episode. Und ganz besonders freue ich mich auch, dass ihr dabei seid und dass euch dieses Thema interessiert. Also, es ist wieder Zeit für Menschen und Geschichten aus deiner Stadt. Mein Name ist Thorsten Slegers und ich sag mal, auf geht's.
KK, der Campen-Podcast. Menschen und Geschichten aus deiner Stadt.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Campen-Podcast. Zu Gast ist heute die Hundepsychologin Susanne Feldermann. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin ja, muss ich zugeben, über unsere Kempner Facebook-Seite auf Sie gestoßen, Frau Feldermann. Da hatte nämlich jemand nach einer Hundepsychologin gesucht und ich dachte, Mensch, tolles Thema. Ich wusste gar nicht, dass wir hier so jemanden haben. Und gerade jetzt leben wir in Zeiten in der Corona-Pandemie, wo sich wahnsinnig viele Menschen Hunde zugelegt haben. Und man muss ja sagen, leider auch jetzt schon zum Stück weit überfordert sind einfach. Darauf wollen wir unter anderem eingehen, aber erstmal interessiert mich, wann hatten Sie denn den ersten Hund?
Ja, meinen ersten eigenen Hund. Den hatte ich, als ich 12 war, also war das so der erste Familienhund. Ne? Und den ersten, aber wirklich meinen eigenen Hund, habe ich bekommen, als ich 21 Jahre alt war. Und das war meine Border Collie Hündin Amy. Und die war so mein Seelenhund. Die kann auch keiner ersetzen.
Das ist ja ganz oft so, ne? Dass man so mit dem ersten Hund wirklich sehr intensive Gefühle verbindet. Aber dann war es ja irgendwann so, als Sie mit Ihrer Hündin dann auch mal trainiert haben, da haben Sie schon gemerkt, dass Sie, ja, ich sag mal, ein besonderes Händchen für den Umgang mit Hunden haben. Wie hat sich das geäußert?
Ja, genau. Also ich war mit meiner Amy damals in der Hundeschule und da stellte sich sehr schnell heraus, dass wir sehr gut zusammen als Team agierten. Und die Hundetrainerin hat dann damals gesagt, möchtest du mir nicht so ein bisschen unter die Arme greifen, dass ich so ein bisschen Hilfe kriege bei der Welpenstunde und bei der Junghundestunde. Und so kristallisierte sich das halt raus, dass mir das sehr liegt. Und dann sind wir halt 5 Jahre lang zusammen als Team halt immer in die Welpen- und Junghundestunde gegangen. Und so konnte ich halt die erste Praxiserfahrung sammeln.
Ja, ich hatte eben schon so einleitend gesagt, wir gucken oft unsere Hunde an, dann denken wir, ach, was guckst du so traurig? Ist die Frage, ist der Hund überhaupt traurig oder guckt er uns einfach nur völlig zufrieden an? Also ich denke mal so ein bisschen diese, ja, das, was Hunde, die Signale, die sie einfach auch uns Menschen senden, die muss man ja erstmal so ein bisschen deuten können. Und wie lernt man sowas? Ich meine, wenn man mit Menschen arbeitet als Psychologin, da kommt der Patient, setzt sich in den Sessel oder legt sich auf die berühmte Couch, jetzt nicht falsch verstehen. Das kann ein Hund natürlich nicht. Das heißt, der kann nicht reden. Wie kommt man daran? Also wie lernt man das wirklich zu deuten?
Im Prinzip ist bei den Hunden natürlich klar, die Sprache fehlt. Und deswegen haben wir nur die Körpersprache, die wir uns zunutze machen können. Und die müssen wir lernen zu lesen. Und wenn wir es schaffen, den Hund einzuschätzen über die Körpersprache, dann können wir dem Hund auch deutlich signalisieren, was wir wollen. Und so muss man sich im Prinzip das vorstellen, dass man über die Körpersprache dann mit dem Hund richtig interagieren kann.
Wenn Sie jetzt einen Hund beobachten, also wir können ja mal das praktische Beispiel nehmen. Sie sind gerade zu mir gekommen vor ein paar Minuten und ich habe auch einen Hund, ist so ein kleiner Shih Tzu Malteser Mix, also ist jetzt nicht besonders groß, aber kommt natürlich auch erstmal neugierig gucken und hat natürlich erstmal so ein bisschen Distanz gewahrt, hat mal eben so gebellt. Also was lesen Sie jetzt aus dem Verhalten erstmal so grundsätzlich raus?
Ja, erstmal möchte er natürlich sagen, so, das ist hier mein Revier, ne? Bleib du erstmal fort, erstmal gucken, wer du bist. Ne? Und dadurch signalisiert er erstmal dem Gegenüber, Distanz ist eine gute Sache, gucken wir erstmal. Und wenn er sich dann aber annähert und dann sagt, ja, alles ist okay, dann ist das auch für den Hund kein Problem mehr, dass derjenige reinkommt.
Ne? Mhm. Ich habe ihn jetzt auch bewusst nicht direkt zurückgepfiffen, weil ich weiß, er beißt auch nicht. Ne? Ja, macht er nicht. Nee. Er kommt halt erstmal gucken und macht ein bisschen einen auf große Klappe, aber nur ganz kurz. Sie sind dann ganz ruhig geblieben, haben sich erstmal hingehockt und Sie haben ihn kommen lassen. Genau. Und er ist dann auch gekommen und 2 Minuten später konnten Sie ihn kraulen.
Genau.
Das heißt, man sollte auch nicht immer direkt die Hunde direkt wegsperren oder zurückrufen, sondern schon erstmal gucken lassen.
Vorausgesetzt, man ist sich sicher, dass der Hund jetzt nicht beißt oder so, das ist natürlich wichtig, ne? Weil wenn jetzt natürlich ein Hund wirklich Aggressionspotenzial hat und wirklich eventuell beißen könnte, dann würde ich das Risiko natürlich nicht unbedingt eingehen. Ja, das ist natürlich selbstverständlich, dass keine Menschen gefährdet werden sollten. Aber wenn man sicher ist, der Hund beißt nicht und alles ist gut, sollte man den Hund auch erstmal gucken lassen, ne? Ganz in Ruhe und kommen lassen. Und dann schätzt der Hund es auch richtig ein und sagt, okay, das ist keine Bedrohung, dann brauche ich auch nicht mehr bellen und dann ist das auch in Ordnung für den Hund. Ja.
Es wird ja ganz oft diskutiert, haben Tiere oder haben Hunde eine Seele? Also ich als, ja, ich sag mal, Hundefan, der mit 4 Jahren bereits seinen ersten Hund hatte, würde ja behaupten, ja, auf jeden Fall, weil ich einfach auch bei meinem Hund mitbekomme, da äußern sich Gefühle. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, es spielt sich so auf dieser mentalen Ebene irgendwas ab, wo ich mich mit ihm total gut verstehe, wo ich weiß, was er will, er weiß, was ich will. Also irgendwo versteht man sich ja schon. Wenn Sie jemand fragt, Frau Feldermann, haben Hunde eine Seele? Was sagen Sie dann als Psychologin?
Definitiv ja, definitiv. Also ich sehe das ganz genauso. Gerade meine Hündin Amy hat mir das unheimlich gezeigt. Die hatte so eine tiefe Verbundenheit zu mir, wie kein anderer Hund überhaupt in meinem bisherigen Leben. Und ich habe schon einige Hunde gehabt, ja. Die wusste genau, wenn es mir schlecht geht, dann kommt sie an oder ist sie angekommen. Sie ist leider letztes Jahr gestorben. Dann ist sie angekommen, hat sich neben mich gelegt, hat mir einmal über die Wange geleckt. Und wenn da keine Seele wäre, würde das nicht vorkommen, ne? Und auch gerade bei traumatisierten Hunden, die ich so im Training habe, zeigt sie auch ganz deutlich, dass die Seele, die da ist, stark verletzt wurde. Sonst würden die ja nach wie vor Vertrauen haben, wenn da keine Seele wäre. Also definitiv, ja, es ist eine Seele bei Hunden vorhanden, meiner Meinung nach.
Sehe ich genauso. Wenn ich Gassi gehe hier bei uns im Wohngebiet, dann, das ist ja das Schöne mit Hunden, lernt man immer wahnsinnig viele Menschen kennen. Man kommt schnell ins Gespräch, das ist ja auch das Schöne. Mir ist, wie gesagt, aufgefallen, gerade während der Corona-Pandemie, dass sich sehr viele Menschen Hunde zugelegt haben. Bei einigen habe ich auch den Eindruck, um es mal vorsichtig zu formulieren, sie haben sich vielleicht ein bisschen übernommen, weil es dann doch Rassen sind, die, glaube ich, schon eine Menge Vorerfahrung einfach gerne hätten. Aber wenn man jetzt mal so grundsätzlich auch bei traumatisierten Tieren schaut, auch da sind einige Familien, die traumatisierte Hunde aufgenommen haben aus fremden Ländern. Das ist ja nicht einfach, da als Hundehalter auch selbst mit klarzukommen erstmal. Was würden Sie denn den Familien empfehlen, die, was ja grundsätzlich toll ist, sich um so traumatisierte Hunde kümmern?
In jedem Fall direkt professionelle Hilfe holen. Das ist ganz wichtig. Weil wenn man einen Hund zu sich nimmt, der traumatisiert wurde und man versucht erstmal selber dran rumzudoktern, in Anführungsstrichen, ja, dann geht das meistens nach hinten los, der Schuss. Deswegen auf jeden Fall professionelle Hilfe holen, damit das in gelenkte Bahnen geht und damit der Hund auch schnell wieder Vertrauen fasst. Das ist ganz wichtig. Damit es gar nicht erst zu größeren Problemen kommt, was zwangsläufig der Fall ist, wenn die Menschen halt eigentlich keine Ahnung haben von dem, was sie da tun, weil sie noch keine Hundeerfahrung haben, aber dann halt ein traumatisiertes Tier bei sich aufnehmen.
Ich glaube, jetzt muss man auch ganz klar unterscheiden zwischen der Hundetrainerin und der Hundepsychologin. Hundetrainerin, das kennt vielleicht jeder, der mit einem kleinen Hund schon mal zur Welpenschule gegangen ist. Habe ich auch gemacht, um erstmal die Tiere zu sozialisieren, um eben so einen gewissen Grundgehorsam reinzukriegen. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Die gehen natürlich viel tiefer in die Psyche der Tiere. Sie beobachten ganz genau. Wie muss ich mir so eine Ausbildung zur Hundepsychologin vorstellen?
Eine Hundepsychologin, beziehungsweise eigentlich ist es Tierpsychologe mit Schwerpunkt auf Hundeverhaltensberatung. So nennt sich das ganz genau. Also das ist ein Studiengang, wirklich. Das ist ein Studiengang, der wohl an Fernunis gelehrt wird. Da gibt es mittlerweile verschiedene Institutionen, die das machen. Ich habe es damals bei der Akademie für Tier- und Naturheilkunde gemacht. Die liegt in der Schweiz. Und das ist wirklich eine 2-jährige Ausbildung, wo man dieses theoretische Wissen vermittelt bekommt. Na, warum reagiert ein Hund aggressiv? Was mache ich bei aggressivem Verhalten? Und so weiter und so fort. Das natürlich auf alle Themen umgesetzt, die halt in Verhaltensproblematiken vorkommen können. Und nach diesen 2 Jahren des Studiums kommt natürlich dann letztendlich auch eine Prüfung. Jetzt war es ja bei mir so, dass ich halt noch in der Hundeschule gleichzeitig gearbeitet habe. Das heißt, das Praxiswissen hatte ich daher. Und dementsprechend konnte ich dann durch die Theorie das Ganze halt noch deutlich vertiefen und dementsprechend dann auch noch besser umsetzen.
Das klingt sehr spannend. Haben Sie so einen Fall aus Ihrer Praxis, ich denke mit Sicherheit, wo Sie mal so ein bisschen beispielhaft dran erklären können, wie sich das Verhalten eines vielleicht traumatisierten Hundes geändert hat, wie Sie vorgegangen sind in der Arbeit?
Als Beispiel könnte ich jetzt halt einen Hund nennen, der sehr ängstlich ist, nicht wirklich sozialisiert wurde als Welpe, was aber nicht rausgekommen ist beim Kauf und dann in die neue Wohnung kam und im Endeffekt sich vor allem fürchtete. Also nicht sozialisiert heißt, keinerlei Umweltreize kennengelernt hat und wirklich nichts kennengelernt hat. Nichts. Und da war es natürlich schon das Problem, überhaupt in den Garten zu gehen. Das war schon für den Hund eine Katastrophe. Wind, ein Blatt, egal, ein Schmetterling, völlig egal. Es war für den Hund völlige Panik angesagt. Völlig unter Stress, völlig unter Strom, sodass man halt erstmal dazu übergegangen ist, okay, wir gewöhnen den Hund schrittweise an verschiedene Umweltreize. Und so Schritt für Schritt, der Hund konnte noch nicht mal Gassi gehen, war nicht möglich. Nachher hat man soweit, dass er in den Garten ging. Und schrittweise haben wir ihn dran gewöhnt, auch spazieren zu gehen. Und so sieht im Endeffekt meine Arbeit aus, dass der Hund lernt, dem Menschen zu vertrauen, es passiert nichts. Mhm. Gerade halt bei Angsthunden.
Aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, bei dem man viel Geduld braucht auf jeden Fall.
Ja, gerade bei Angsthunden braucht man ganz, ganz viel Geduld und ganz viel Zeit auch. Ja.
Würden Sie denn auch sagen, so aus Ihrer praktischen Erfahrung, Frau Feldermann, dass sich schon ja viele Menschen vielleicht auch ein bisschen unüberlegt Hunde zulegen, weil was ja ganz, ganz schlimm ist, ich habe als Fernsehreporter schon oft darüber berichtet, das sind eben auch diese illegalen Welpenverkäufe. Man weiß nie, wo kommen die Tiere her. Man hat natürlich Mitleid, wenn man so ein kleines Bündel sieht. Sie kommen aus irgendwelchen Qualzuchten in Osteuropa. Man weiß gar nicht, was die alles hinter sich haben. Und dann kommt so ein Hund in eine Familie und alle sind hoffnungslos überfordert eigentlich. Was würden Sie denn Menschen grundsätzlich erstmal raten bei der Überlegung, wollen wir einen Hund, wollen wir keinen Hund?
Auf jeden Fall vorher informieren. Also ich biete auch das an, dass ich wirklich zu den Kunden fahre und sage, wir gucken vorher, was für ein Hund eignet sich. Und ich biete es auch den Kunden an, wirklich mit den Kunden zum Welpen zu fahren und auszusuchen, welcher passt am besten. Es ist meiner Meinung nach fatal, hinzugehen und zu sagen, oh, den Hund finde ich süß, den nehme ich mit. Das funktioniert nicht, weil man muss nach dem Charakter gucken. Sicher spielt das Aussehen eine Rolle, gar nicht die Frage, aber der Charakter ist deutlich wichtiger als das Aussehen. Und wenn man da sich im Vorhinein schon informiert und auch Hilfe holt, geht man vielen Problemen aus dem Weg, weil man genau gucken kann, okay, was passt zu uns? Was sind wir in der Lage zu leisten, dass der Hund auch bestmöglich versorgt wird und auch ausgelastet wird? Und dann kann man dann dementsprechend viel einfacher mit dem Hund agieren, als wenn man sich einen Hund holt, wie zum Beispiel einen Jagdhund, und man ist aber gar nicht in der Lage, einen Jagdhund dementsprechend auszulasten.
Es gibt ja auch oft so diesen Satz, den man dann hört, der Hund sucht sich den Menschen aus. Also ich habe das selber in unserem Fall so erlebt. Unser Hund ist von einer Familie, die die Welpen verkauft hat, war also der zweite oder dritte Wurf von der Hündin. Und wir sind halt hingefahren und haben auch mal erst nur im Flur gesessen und irgendwann kam unser jetziger Hund eben auf uns zugehoppelt und direkt zu meinem Sohn, direkt ein Herz und eine Seele, wo man direkt merkte, irgendwo ist da direkt auch so eine Verbindung. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man das in dem kleinen Welpenalter schon so titulieren kann als Verbindung, aber man hat schon gemerkt, irgendwas ist da so in der Luft, wie man so schön sagt. Also ist da was dran, dass man sagt, so der Hund sucht sich auch ein Stück weit den Menschen aus, wenn der entsprechend ruhig bleibt und nicht direkt drauf zustürmt?
Ja, da ist schon was dran, insofern, dass Hunde unheimliches Gespür dafür haben, ob wir mit Hunden gut umgehen. Also Hunde merken das direkt, ist der Hund dem gegenüber gut gesonnen oder nicht? Und da merkt man schon, okay, das könnte passen. Ne? Das heißt also nicht unbedingt, dass der Hund jetzt sagt so, ja, das sind jetzt meine Menschen, das nicht. Aber der Hund reagiert auch vor allen Dingen auch auf unsere Körpersprache. Und das darf man nicht unterschätzen. Die Körpersprache ist enorm wichtig. Und wenn man dann zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, Ihr Sohn, ja, der hat ja dann wahrscheinlich auf dem Boden gesessen, denke ich mal.
Genau.
Na? Und darauf reagiert der Welpe. Der sagt, oh, der macht sich klein. Okay, da gehe ich mal gucken. Na? Und das spielt vieles eine Rolle. Ne? Wie verhält sich der Mensch gegenüber dem Welpen? Eben halt nicht drauf zustürmen, das ist ganz wichtig, ne? Weil dann fühlen sich viele Welpen direkt verängstigt und wissen nicht, was los ist. Und wenn man sich da mal ein bisschen zurücknimmt und guckt, okay, welcher Hund kommt zu mir, das ist auf jeden Fall schon eine gute Richtlinie.
Ja, Hunde sind definitiv Seelentröster auch, weil sie eben sensibel sind. Sie haben das gerade selber gesagt aus der Erfahrung mit Ihrer Hündin Amy. Und Hunde können ja wirklich Unglaubliches bewegen. Ich habe mal für eine Fernsehreportage eine Familie begleitet. Die Tochter hat das Dravet-Syndrom, epileptische Anfälle. Und die Familie war damals auf der Suche nach einem Therapiehund. Und wir haben die komplette Suche begleitet. Da wurde dann auch der Hund gefunden. Wir haben die gemeinsame Arbeit, das Training quasi verfolgt. Und ich war selten wirklich so bewegt und fasziniert einfach auch von dem Zusammenspiel Kind und Hund. Also es war wirklich ein Team, was ich da erlebt habe über viele Jahre. Und was mir eben auch aufgefallen ist, und das fand ich sehr bewundernswert, dass diese epileptischen Anfälle auf ein Minimum zurückgegangen sind, weil dieses Mädchen halt gespürt hat, mein Partner, mein Hund ist an meiner Seite. Das heißt, da passiert ja Unglaubliches eigentlich.
Ja, also was Hunde leisten können und gerade was auch so Therapiehunde oder auch Blindenführhunde leisten, das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Allein schon diese Sicherheit, die der Mensch gerade bei Therapiehunden dem Menschen bietet, das ist einfach nur, man kann es nicht beschreiben. Es bringt dem Menschen so viel Sicherheit, dass eben halt, wie Sie schon sagen, ne, epileptische Anfälle zurückgehen, weil der Mensch weiß, okay, da ist jemand, der passt auf mich auf. Und da ist es wirklich so, dass das oft leider auch unterschätzt wird. Also gerade so Familienhunde, die laufen so quasi nebenher und das Potenzial, was die eigentlich in sich tragen, wird nicht genutzt. Und was ich sehr, sehr schade finde. Und in meiner Arbeit halt mit Blindenführhunden, da in der Richtung arbeite ich auch, sehe ich halt auch immer wieder, was die überhaupt in der Lage sind zu leisten. Allein schon der intelligente Ungehorsam. So, der Hund läuft auf eine Straße zu mit dem Blinden, ja, und der Mensch sagt, okay, rüber, weil er denkt, es kommt kein Auto. Der Hund sieht aber, es kommt ein Auto, der Hund bleibt stehen und geht nicht weiter. Und das muss man sich mal verinnerlichen, dass der Hund so intelligent ist, das Kommando zu verweigern, weil er sieht, es kommt Gefahr.
Das ist enorm.
Ja.
Ja. Aber das ist sicherlich auch viel Arbeit, kann ich mir vorstellen. Wie lange dauert so eine Ausbildung zum Blindenhund oder zum Therapiehund?
Also beim Blindenführhund ist es so, dass sie also mit einem Jahr erst in die Ausbildung selber gehen. Und dann ist die reine Ausbildung so circa ein halbes Jahr. Also es lernen die relativ schnell, weil es im Prinzip Lernen von Kommandos ist. Aber danach kommt die Einarbeitung mit dem Blinden. Und das ist sehr, sehr intensiv. Das sind so um den Daumen gepeilt 4 Wochen, wo es richtig, richtig zur Sache geht. Ja, wirklich jeden Tag von morgens, also 2 Einheiten morgens bis mittags, mittags bis abends. Und da wird das natürlich dann dieses Team gebildet. Und das ist schon enorm anstrengend, sowohl für Hund als auch für Mensch. Der Blinde muss natürlich auch erstmal lernen, mit dem Hund umzugehen. Gerade wenn es halt auch so Ersthundeführer sind. Und da ist es dann schon eine enorme Herausforderung, das wirklich zu leisten und hinzukriegen. Ja. Und bei Therapiehunden ist es ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, welche Art von Therapiehund es ist. Manche Sachen werden schneller gelernt, manche ein bisschen langsamer. Also das kommt ganz drauf an. Bei gerade so Epilepsie ist es von sinnvoll, dass die Hunde schon von Anfang an auch beim Besitzer sind oder beim zukünftigen Besitzer sind, damit die einfach schon lernen, okay, was passiert, wenn so ein Anfall kommt, damit die das von Anfang an lernen. Es gibt auch Diabetiker-Warnhunde, solche Sachen gibt es halt auch. Und da ist es halt auch so, witzigerweise schaffen das sogar Hunde, die eigentlich gar nicht in dem Sinne ausgebildet sind. Der Hund meiner Mutter zum Beispiel konnte das nämlich auch. Die war nie ausgebildet, aber wenn die nachts unterzuckert ist, hat die geweckt.
Ja. In meinem Fall war es so, den ich begleitet habe, dass der Hund in dem Fall eben direkt losgelaufen ist und den Koffer mit den Notfallmedikamenten aus einem anderen Raum, aus einem Abstellraum gebracht hat, sodass die Mutter sich nur ums Kind kümmern musste und der Hund hat die Medikamente geholt. Das fand ich auch sehr beachtlich. Viele fragen sich natürlich, jetzt beobachte ich meinen Hund und ich würde so gerne mal wissen, was gerade in dem Kopf vorgeht. Das sagt man ja immer so, wenn der Hund da liegt, einen mit großen Augen anguckt. Können wir denn auch aus, ja ich sag mal, ganz normalen Verhaltensmustern oder Blicken unserer Hunde irgendwas ablesen? Weil ich denke, vieles deuten wir vielleicht ganz falsch auch.
Da ist es wichtig, dass man anfängt, die Körpersprache unseres Hundes zu lesen. Dann kann man auch sehr viel ableiten. Wenn man lernt, wie verhält sich ein Hund, dann sieht man auch, was los ist. Durch Blicke auch, wichtig zum Beispiel da zu sehen, ein starrender Blick ist immer eine Drohgebärde. Und das unterschätzen viele Menschen, weil wir als Menschen sind es gewohnt, den Menschen in die Augen zu blicken, so wie wir es jetzt auch gerade tun. Ja? Der Hund sieht das als Drohgebärde. Und das wissen viele Menschen nicht. Und das sind halt so, das sind so Sachen, wo wir es im Alltag gut nutzen können. Im Prinzip, auch jetzt gerade, wenn man einen kleinen Hund hat, ne, wie jetzt ihr Hund, und sich über ihn beugt, deswegen bin ich eben runtergegangen. Wenn man sich über ihn baut, ist das eine Bedrohung. Und das sind so Sachen, die es ausmachen, warum es auch oft dann zu Problemen kommt. Gerade kleine Hunde fühlen sich schnell bedroht. Und dementsprechend, wenn man darauf eingeht und dann zum Beispiel runtergeht, deeskaliert man und dann passiert auch gar nichts.
Ja, jetzt sagen Sie gerade was. Jetzt komme ich gerade wirklich ins Grübeln. Das ist eine Geschichte, die muss ich Ihnen jetzt gerade mal erzählen. Wir haben mal vor einigen Jahren nach Mecklenburg-Vorpommern gerufen worden. Da hatten mir Zuschauer geschrieben und die haben zwei Malinois, also zwei belgische Schäferhunde, beobachtet auf einem ja angeblich verlassenen Bauernhof. Wir sind dahin, haben auch gesehen, es sah ganz schlimm aus. Die hatten auch nichts zu futtern, als wir da so über den Zaun geguckt haben. Ende vom Lied. Im Endeffekt konnten wir dazu beitragen, dass das Veterinäramt sich gekümmert hat und die Hunde sind dann vorübergehend in ein Tierheim nach Rostock gekommen. So, als sie da rauskamen erstmal, waren sie ein Stück weit aufgeregt, aber auch zutraulich schon. Und ich habe dann über viele Monate versucht, die Hunde zu vermitteln, weil wir wollten die als Paar vermitteln. Das war so ein Herz und eine Seele. Und irgendwann, es fand sich halt keiner, konnten wir die Tiere nach Salzburg aufs Gut Eiderbichl bringen. Das ist halt ein Gnadenhof, der sich auch um Tiere kümmert, die entweder krank sind oder die kein Zuhause haben. Und da sind die beiden zusammen untergekommen. Ich habe die Patenschaft für die beiden Hunde heute noch. Und ich habe sie dann immer regelmäßig besucht. Und beim ersten Besuch, es war traumhaft. Ich habe die ein halbes Jahr nicht gesehen. Ich komme auf die Wiese da, ist auf so einer Alm liegt das. Und die sind mir in die Arme gestürmt, es war herrlich. So, halbes Jahr später, ich gehe sie wieder besuchen. Der Rüde freut sich wie eh und je, der hat dann immer so seinen Kopf auf meine Schulter gelegt. Die Hündin kommt raus, springt an mir hoch, freut sich und ich beuge mich ein Stück weit über sie und sage, Lucy, komm mal, in dem Moment schnellt sie hoch, ich gehe gerade noch zurück, ratscht mir über die Nase die Lippe und beißt mir volle Kanne in den Arm. Wo ich erstmal auch total erschrocken war. Mhm. Und sie sagten gerade dieses Drüberbeugen, das unterschätzt man ja total.
Ja, genau.
Das hat jetzt in dem Moment, weil ich dachte, auch die musste ich doch kennen, aber da unterscheiden so Hunde dann offensichtlich nicht, oder?
Ja, das ist genau das, gerade auch wenn man jetzt keine so enge Bindung hat, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel, also bei unseren normalen Familienhunden, die sind es gewohnt, dass wir uns über sie beugen, aber gerade wenn es halt auch so Hunde waren, die auch so ein bisschen verwahrlost waren, die also auch nicht so viel Kontakt zu Menschen hatten, die können das durchaus als Bedrohung dann direkt ansehen. Und dann halt auch gerade Malinois.
Ich habe hier auf dem Unterarm auch noch so einige Erinnerungen. Ja. Sie ist trotzdem noch meine Patenhündin nach wie vor. Die beiden leben jetzt in Wien, denen geht's richtig gut. Und es freut mich immer total zu sehen, die sind auch schon 13 Jahre alt. Aber ja, wie toll es denen geht. Und das ist einfach schön. Auch und da, also gerade zu dem Rüden habe ich auch eine ganz enge Verbundenheit. Also es passt auch mit ihm. Ne? Mhm. Aber es zeigt halt schon irgendwo, man muss doch einiges beachten so in seinem Alltag, was man dann so tut.
Ja.
Ja, und wie deute ich jetzt beispielsweise, also wir sollen den Hund nicht direkt in die Augen starren. Jetzt kommt mein Hund ganz oft hin, setze ich vor mich hin und starrt mich an. Ja. Ich deute das dann nicht als Bedrohung, sondern ich denke, der will jetzt einen Knochen zum Knabbern haben.
Genau.
Wie ist dieses Starren bei den Hunden zu deuten gegenüber uns Menschen?
Hunde sind in der Lage zu lernen. Das heißt, die wissen genau, wie sie uns auch manipulieren können. Heißt, wenn der Hund sich jetzt vor uns setzt und uns anguckt, reagieren wir meistens. Und deswegen lernt der Hund, wenn ich dieses tue, kriege ich meinen Menschen dazu, irgendwas zu tun. Egal, was es jetzt auch sein soll. Aus Bällchen schmeißen oder ein Leckerchen oder was auch immer. Oder streicheln einfach nur. Also Hunde sind in der Lage, sehr schnell zu lernen. Das ist dann also uns gegenüber in dem Moment keine Bedrohung, sondern das ist dann Aufmerksamkeit erhaschendes Verhalten.
Ja. Wie bekommt man denn schlechte Erfahrungen? Sie sagten eben schon das Beispiel mit dem Hund, der keinerlei Erfahrung draußen im Garten mit Wind, mit Blättern etc. hatte. Ganz oft gibt es das Problem, gerade jetzt in der Urlaubszeit, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, auch die sagen, boah, Urlaub ist schön, wir nehmen unseren Hund auch immer mit, aber die Autofahrt, ne? Er fährt nicht gerne Auto, der zittert, der hat Angst, der kann nicht entspannen über die ganzen Stunden. Kann man da auch entgegenwirken oder versuchen, ja, dieses Situation wie zum Beispiel Autofahren den Hunden anders näher zu bringen, sie so ein bisschen umzuprogrammieren? Geht das?
Ja, das geht. Und zwar Umkonditionierung ist da das Stichwort. Ja, wir haben negative Erfahrungen gemacht mit dem Autofahren jetzt zum Beispiel und da müssen wir positive Erfahrungen schaffen. Wichtig dabei ist, dass man ganz, ganz kleinschrittig vorangeht, weil wenn der Hund einmal wieder eine negative Erfahrung macht, macht man 10 Schritte zurück. Ja, also es ist bei allen negativen Erfahrungen so. Und deswegen, also man kann zum Beispiel, wenn es jetzt zum Thema Autofahren geht, kann man zum Beispiel einfach den Hund mal immer im Auto füttern. Na, also nicht zu Hause drinnen, sondern einfach im Auto füttern. So, dann kriegen wir die Konditionierung, oh, Auto ist gut, da kriege ich Futter. Ja, und so lenken wir die Konditionierung um, sodass der Hund lernt, Auto ist gar nicht so schlimm, Auto kann auch gut sein. Und dann muss man halt ganz langsam anfangen, wirklich erstmal wodurch nur den Motor starten. Ne? Motor wieder aus, wieder raus, alles ist gut. Und so immer langsam weiter, nur ein Stückchen fahren, wieder zurück und so weiter, bevor man lange Strecken macht, muss man da schon sehr, sehr viel Geduld haben.
Ein Thema, was ich auch sehr wichtig finde, das ist das Thema Hunderassen. Ich sag mal, jemand, der noch nie einen Hund hatte und sich jetzt einen Hund zulegt, sollte sich vielleicht nicht gerade den Australian Shepherd als ersten Hund zulegen, weil der unglaublich viel Input braucht und ja eben auch ein bisschen anders tickt. Das muss er erstmal wissen, ist halt ein Hütehund. Ja? Wie schätzen Sie sowas ein oder was raten Sie da Menschen?
Da rate ich auf jeden Fall vorher beraten lassen, was passt zu uns. Nicht einfach irgendeinen Hund kaufen aufgrund, der sieht hübsch aus. Ja? Die unterschiedlichen Rassen haben halt unterschiedliche Eigenschaften und diese sollte man kennen, weil sonst könnte es zu Problemen kommen. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, ein Jagdhund zum Beispiel, ja, der muss auch dementsprechend ausgelastet werden oder halt anderweitig ausgelastet werden. Also ein Jagdhund muss nicht unbedingt jagen, das sage ich damit nicht. Aber ein Jagdhund sollte einen Ausgleich bekommen, damit er nicht auf die Idee kommt, ich gehe jetzt mal jagen. Ja, um solchen Problemen halt aus dem Weg zu gehen, sollte man sich auf jeden Fall vorher genau informieren. Gerne auch bei mir, gar kein Thema, ja, was passt zu einem. Was man auch immer bedenken sollte, schnell lernende Hunde sind zwar schön zum Trainieren, aber die lernen auch genauso schnell falsches Verhalten. Und das ist gerade halt bei Australian Shepherd, Border Collie, solchen Rassen sehr schnell der Fall, dass die Hunde wirklich Falsches lernen oder Lücken finden. Das heißt also Lücken, wenn wir mal nicht ganz konsequent sind, diese Lücke finden die und suchen da einen Ausweg. Und das muss man immer bedenken, also gerade wenn man sehr intelligente Tiere sich anschafft.
Also kann man grundsätzlich sagen, überhaupt erst bevor man sich einen Hund zulegt, schon mal Rat suchen?
Ja.
Bei Menschen, die sich damit auskennen, wie bei Ihnen zum Beispiel?
Genau.
Denn ich glaube, auch die Familiensituation spielt eine entscheidende Rolle. Sind Kinder da? Wie groß oder klein sind die Kinder?
Genau.
Ich habe zum Beispiel bei einer Familie gehört, da sind kleinere Kinder im Spiel und der Australian Shepherd rennt dann manchmal so hinter denen her und zwackt die. Das ist ja kein Beißen. Die Rasse kennt es halt, die Schafe zu hüten und sie wieder zurück auf die Weide zu treiben. Das sitzt ja irgendwo auch drin in den Tieren. Wird von den Menschen ganz oft falsch gedeutet. Und dann hieß ach, das wussten wir ja gar nicht. Ja, da war der Hund aber angeschafft und musste leider wieder weggegeben werden.
Genau.
Und das bricht mir mal das Herz, wenn ich sowas höre.
Ja, ich auch. Also ich finde es unverantwortlich, sich einen Hund anzuschaffen und dann aufgrund eigenen Unwissens, der Hund muss wieder abgegeben werden. Also gerade, wie Sie auch schon sagen, ne, Hüteverhalten ist gerade mit kleinen Kindern schon echt ein Problem. Ne? Und habe ich es auch schon mehrere Male gehabt, dass ich Hütehunde im Training hatte und die dann wirklich hinter den Kindern hergerannt sind und ich dann auch gesagt habe, Leute, ja, warum? Der läuft doch nur hinterher. Ja, läuft nur hinterher. Bis zum Tag X, wo er dann mal zwackt. Und dann? Ja, okay, ja. Und dann haben wir das Ganze umgestellt. Jetzt geht's. Aber man muss dran arbeiten.
Ja, das glaube ich. Das hört sich auch nach sehr viel Arbeit an. Kann man denn so grundsätzlich sagen, was bei Ihnen die häufigsten Problemchen sind? Oder mit welchen, ja, ich sag mal, Eigenarten oder Problemen, psychischen Problemen bei den Hunden haben Sie zu tun? Werden Sie so konfrontiert im Alltag?
Also hauptsächlich wirklich ängstliche Hunde, also traumatisierte Hunde, ne? Sei es geschlagen oder sei es wirklich halt nicht sozialisiert, komplett nicht sozialisiert. Sowas ist eigentlich am häufigsten bei mir. Ab und zu habe ich auch aggressive Hunde. Also ich habe auch schon welche gehabt, wirklich mit Beißvorfällen. Aber es ist Gott sei Dank relativ selten, also muss ich echt sagen. Warum auch immer das so selten ist, oft ist es leider so, dass die Menschen warten, bis es wirklich zum Beißverfall gekommen ist und erst dann mich rufen. Ich würde mir wünschen, dass das anders wäre, dass die also schon die ersten Anzeichen als Warnung sehen und es nicht so weit kommen lassen, dass gebissen wird. Weil dann ist es deutlich schwieriger, den Hund zu trainieren, als wenn man schon im Vorhinein agiert.
Mhm. Ich komme jetzt fast schon selber vor wie in einer kleinen psychologischen Sitzung hier gerade, Frau Feldermann, weil ich so viele Beispiele aus meinem eigenen Hundealltag habe. Aber ein ganz aktuelles Beispiel. Unser Hund ist kurz vorm Urlaub. Ich war mit ihm spazieren. Er war bei mir an der Leine, hat geschnuppert. Es kam eine junge Frau um die Ecke, hat zwei Hunde an der Leine, an der langen Leine, und die fallen direkt meinen Hund an. Einer vorne, einer hinten festgebissen. Was macht man? Also ich habe es letztendlich geschafft, ihn zu befreien, aber er war natürlich verletzt. Und Sie wissen selber, wenn ein Hund gebissen wird, er ist natürlich erstmal in dem Moment schockiert, wie ein Mensch auch, der einen Autounfall gehabt hat und ist erstmal völlig teilnahmslos, liegt da auf seinem Deckchen rum, macht gar nichts. Da ist die Frage, wie geht man dann als Hundebesitzerin, als Hundebesitzer am besten damit um? Also ich habe ihn natürlich erstmal in Ruhe gelassen, aber wie verhält man sich am besten?
Am besten ist, kein großes Drama drum zu machen. Umso mehr Drama wir darum machen, umso schlimmer ist es für den Hund. Und das muss man immer bedenken. Das ist bei allen Situationen so. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, wenn wir das Ganze eigentlich so übergehen, es ist nichts passiert, dann denkt der Hund, ach ja, so schlimm ist es ja gar nicht gewesen. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig zu bedenken. Weil wenn wir jetzt sagen, oh nein, du armer Hund, oh nein, was passiert? Und dann sagt der Hund, oh, um Gottes Willen, jetzt ist er aber völlig in die Hose gegangen. Also, ne? Der Hund orientiert sich da schon auch an unserem Verhalten und schaut schon, wie wir reagieren. Weil wir sind natürlich die Bezugsperson. Und wenn wir sagen, ist eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, dann sagt der Hund, ach ja, tut dir zwar ein bisschen weh, aber so schlimm war es jetzt auch nicht.
Genau. Wir sind auch am nächsten Tag wieder ganz easy in die Normalität übergegangen, wieder ganz normal spazieren gegangen. Er hat wieder seine Buddies getroffen beim Spazierengehen. Dann war es auch ganz schnell wieder gut. Und da habe ich auch gedacht, naja, war schon gut, dass man nicht zu sehr drauf eingegangen ist, obwohl es einem natürlich in der Seele wehtut, ja, ne, wenn man sowas erlebt. Aber gut. Das heißt, wer mehr Informationen haben will oder vielleicht sogar einen konkreten Fall, Frau Feldermann, der kann sich an Sie wenden. Wir werden Ihre Kontakte oder den Link zu Ihrer Homepage auch nochmal in den Notizen zu dieser Podcast-Folge hier posten. Da kann man dann direkt zu Ihnen auf die Seite kommen. Tolles Thema, eine ganz tolle Arbeit, die Sie da machen. Ich frage meine Gäste zum Schluss immer ganz gerne mal so, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Und das interessiert mich natürlich auch, was Sie sich als ja, Hundepsychologin von den Menschen oder von Ihren Tieren, von Ihren Patientenhunden wünschen.
Im Prinzip wünsche ich mir, dass man nicht wartet, bis es zu spät ist. Das wünsche ich mir, dass also die Kunden beziehungsweise halt auch also die Besitzer früher zu mir kommen und nicht erst, wenn wirklich ein Beißvorfall da war, sondern einfach schon früher agieren, dann spart man sehr viel Zeit und Energie ins Training, um da einfach deutlich schneller voranzukommen und dann ein entspanntes Zusammenleben wieder zu haben. Und das ist Sinn und Zweck meiner Arbeit.
Das hört sich gut an. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Spaß bei Ihrer Arbeit.
Dankeschön.
Das war die Hundepsychologin Susanne Feldermann im Campen-Podcast. Und ja, Ihnen kann ich nur ans Herz legen oder euch allen, wenn Probleme da sind, einfach mal auf den Link klicken und mal vorbeischauen. Ich denke, Termine kann man wahrscheinlich ganz easy online vereinbaren auch, ne?
Online leider noch nicht, aber per Telefon ist das gar kein Problem.
Vielen lieben Dank, dass Sie da waren heute, Frau Feldermann.
Gerne, Dankeschön.
KK, der Campen-Podcast. Menschen und Geschichten aus deiner Stadt.